Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Neulich im November gab es einen Tweet von Ihnen, Igor Levit, und nach diesem Tweet würde ich gerne fragen.
Zu Besuch bei Igor Levit, dem Pianisten. Dem Igor Levit, der in diesen Monaten ein kaum fassbares Programm absolviert. Konzertauftritte in den verschiedensten Ländern der Welt als umjubelter Star am Flügel. Politauftritte vor allem in Deutschland, bei Demonstrationen wie Unteilbar oder Fridays for Future oder in Fernsehtalkshows. Wir treffen uns Mitte November, als er mal zu Hause ist in seiner Berliner Wohnung. Wir sprechen über Beethoven und über Twitter. Insofern passt die Begegnung gut in eine Sendereihe mit unregelmäßigen Ausgaben namens Gegenwart lesen. Wer Igor Levit trifft, trifft nämlich auf die Gegenwart. Weil er die Musik, die er interpretiert, so radikal vorbehaltlos vergegenwärtigt, im Augenblick vor allem Musik des angeblich 250-jährigen Beethoven. Und weil er sich politisch in den Verhältnissen der Gegenwart engagiert, seine sichtbarste Plattform dafür ist eben Twitter. Igor Pianist nennt er sich in den sozialen Medien und gelegentlich Igor van Beetlevit.
Neulich im November gab es einen Tweet von Ihnen, Igor Levit, und nach diesem Tweet würde ich gerne fragen. Der war auf dem Weg zu Maybrit Illner. Die Sendung handelte von Hass, Hasskommentaren, Hass in der deutschen Öffentlichkeit. Und an dem Tweet hing ein kurzes Ausschnittchen, Schnipselchen aus einem Musikstück. Das machen Sie manchmal, Sie posten manchmal kleine Aufnahmen, die Sie gemacht haben auf Twitter für Ihre ungefähr 30.000 Menschen oder Accounts umfassende Gefolgschaft. Und gestern hing da dran die Einleitung zu einer Beethoven-Sonate. Ja. C-Moll Nummer 8, Opus 13. Warum ausgerechnet diese Einleitung, warum dieses Schnipselchen? Sehr, sehr schwerer, grave C-Moll-Akkord zur Einleitung.
Also mit diesen Schnipseln, mit diesen Kurzvideos verhält es sich bei mir ähnlich wie mit Zugaben nach Konzerten. Hier gibt es keine Pläne, ich mache keine Pläne. Ich bin da nicht taktisch unterwegs, sondern wenn ich eine Zugabe spiele, gehe ich auf die Bühne und denke mir, okay, was soll ich jetzt spielen? Having said that, gestern, kurz vor der Sendung, es ging, wie gesagt, um Hass, es ging um Sprache, es ging um das gesellschaftliche Klima, es ging um Drohungen. Habe ich mir schon überlegt, weil ich mir gedacht habe, es wird irgendwann die Frage kommen, gibt es für dieses Problem eine Lösung? Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und ehrlich gesagt, ich habe gerne eine lose Zunge, aber ich komme zum ersten Mal an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was diese Lösung sein soll. Weil dieser Geist ist jetzt aus der Flasche raus. Er wurde peu à peu rausgelassen.
Dieser Geist?
Naja, die Sprache hat sich extrem verschoben. Sie hat sich verändert in den letzten 5, 6 Jahren. Es ist gar nicht so lange her, dass ich glaubte, dass es in Deutschland niemals möglich sein wird, dass ein Parteivorsitzender sagen kann, Deutschland müsse das Recht haben, genauso wie die Franzosen und die Engländer, stolz zu sein auf die Leistungen ihrer Soldaten in beiden Weltkriegen und dass diese Partei dann in ein deutsches Parlament gewählt wird. Noch bis vor kurzem war das für mich ein unvorstellbarer Gedanke. Heute ist es Realität. Und wie geht man jetzt damit um? Wie geht man mit dieser neuen, sehr ungemütlichen rechten Realität um? Dagegen kämpfen, ja, aber ich glaube, den Geist kriegt man nicht mehr in die Flasche. So. Also kurz vor der Sendung, 15 Minuten bevor ich abgeholt wurde, bin ich einfach ans Klavier gegangen und habe gedacht, ja, das passt mir gerade irgendwie in den Kram. Es ging um die Sonate Pathetik von Beethoven, die sehr, ja, schwarz und schwer, beinahe gewalttätig beginnt, mit einem scharfen, lauten, dicken Akkord. Und das war tatsächlich so ein bisschen meine Stimmung. Und nach der Sendung war die Stimmung tendenziell nicht besser.
Wenn ich an diese Einleitung dieser Pathetik denke, dann denke ich eigentlich meistens an Trauer.
Ja, Trauer, Furcht, das ist da alles drin. Und das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber das trage ich gerade auch in mir, weil ich auch ein Stück weit traure, um so eine Zeit, die irgendwie einfach weggeht. Absolut.
Ich habe mir den Spaß gemacht, genau diese Sonate ein paar Mal zu hören, die Sie, also von Ihrer Gesamteinspielung, und bilde mir ein, dass der kleine Schnipsel vor Illner sehr viel rauer klingt als der in der Einspielung.
Ich habe mich auch in diesem Jahr sehr verändert. Ich meine, diese Einspielung ist jetzt wirklich ein Jahr her. Ich höre ja meine Aufnahmen nie. Und das ist eben das schwer Verdauliche an Aufnahmen, so gerne ich sie mache. Und ich mache sie wirklich gerne. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist die Aufnahme schon mindestens ein halbes Jahr alt. Das heißt, wir reden hier über Pi mal Daumen, ein Dreivierteljahr bis Jahr. Ich glaube sogar, die Pathetik habe ich sehr früh aufgenommen. Also wir reden noch über, glaube ich, Anfang 2018. Das ist lange her. Und ja, es ist rauer, ich bin rauer geworden. Ich verändere mich die ganze Zeit. Und insofern, es überrascht mich nicht.
Also wenn ich ein Gefühl oder einen Affekt assoziieren sollte mit diesem Schnipsel vor Illner, Pathetik, Igor Levit, dann wäre es Wut gewesen.
Ja, und Wut ist etwas, das ich hoffentlich mit einer großen Portion Empathie gerade sehr stark in mir spüre. Wut, ja.
Bei allem, was ich tue.
Beinahe, ja.
Beethoven Gesamteinspielung von Klaviersonaten, das ist jetzt ja nicht irgendwas oder so, sondern es ist ein Massiv, mit dem man es zu tun hat. Die erste Gesamteinspielung, mit der ich das Glück hatte in Berührung, also die zu hören, ist von Wilhelm Backhaus gewesen. Und eine meiner liebsten Sonaten, die ich damals hörte, anderes Alter, war die Pathetik. Und ich habe das jetzt, ich habe die ewig nicht gehört, ich weiß nicht mehr genau, wie die klingt, aber ich habe sie in Erinnerung, diese Einleitung, um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, als feierlich.
Naja, es hat etwas Gravitätisches, es steht auch grave da. Sie hat auch etwas zutiefst Feierliches. Das ist absolut da. Nur mein Feierlich ist gerade wütend und verzweifelt. Thank you.
Wir sitzen in der Küche. Igor Levits Wohnung liegt in einer belebten Straße in Berlin-Mitte. Der Pianist trägt T-Shirt, es gibt Wasser aus Teetassen. Wenn ich nach so etwas wie Aura suchen wollte, dann müsste ich ins Zimmer nebenan gehen. Da steht ein Steinway-Flügel Modell B, Baujahr 1923, früher im Besitz von Edwin Fischer, dem Schweizer Pianisten, der Spuren nicht zuletzt als Beethoven-Interpret hinterlassen hat. Igor Levits Einspielung sämtlicher 32 Klaviersonaten Beethovens ist im September veröffentlicht worden, gefeiert von Publikum wie von der Kritik. Mit der Gesamtaufnahme stellt sich Igor Levit auch in eine Reihe mit Arthur Schnabel, Wilhelm Backhaus, Wilhelm Kempf, Claudio Arrau, Maurizio Pollini, Alfred Brendel, Daniel Barenboim, Andras Schiff, Friedrich Gulda und einigen anderen Aposteln Ludwig van Beethovens. Apostel, insofern kein Kommentar dieser Sonaten auskommt, ohne zu erwähnen, dass der Dirigent Hans von Bülow diese 32 Sonaten einmal als das Neue Testament der Klavierliteratur bezeichnet hat. Und Apostel auch insofern, als das Genre Beethoven-Gesamtaufnahme offenbar eine Disziplin für männliche Interpreten ist. Ich möchte nur zumindest ein bisschen nochmal diese Gesamteinspielung versuchen einzukreisen. Ich bin mir sicher, dass Sie, also ich meine, Sie haben auch schon oft erzählt, Sie sind aufgewachsen mit Beethoven-Klaviermusik. Für diese Gesamteinspielung haben Sie sich auseinandergesetzt mit den Vorläufern, also jeder große Pianist, seit es diese Aufzeichnungstechnik gibt, der kommt an irgendeinen Punkt, an diese Stelle, wo er sich zumindest fragt, ob er es macht oder nicht. Und dann gibt es diese Serie von Backhaus, Kempf, Gulda. Ich weiß nicht, ich werde ihn jetzt nicht alle aufzählen.
Ich kenne sehr, sehr viele, ja. Und ich habe sehr viele gehört. Und unter den vielen, die es so gibt, gibt es einfach zwei Gesamteinspielungen, die mir die Welt bedeuten. Es ist die erste, die jemals entstanden ist, soweit ich mich recht erinnere, nämlich Arthur Schnabel, 30er Jahre. Für mich noch immer irgendwie die allerbedeutendste Gesamteinspielung dieser Sonaten, weil so frei, weil so wild, weil so tief, so unmittelbar, so rhapsodisch, so erzählend, so beinahe regelfrei. Und doch so ernsthaft, improvisatorisch, was du willst. Also es ist für mich so das persönliche Nonplusultra.
Gibt es da eine Sonate, an der Sie das illustrieren können?
Die Hammerklaviersonate. Der langsame Satz der Opus 10 Nummer 3. Meiner Meinung nach mit dem langsamen Satz der Hammerklaviersonate wirklich wahrscheinlich das Schwärzeste, was Beethoven geschrieben hat. Dieser D-Moll-Satz.
Können Sie den ganz kurz beschreiben?
Er beginnt mit einem animalisch schwarzen D-Moll-Akkord. Es ist ein Largo und Beethoven erreicht in diesem Satz eine Schwärze, die ist unvorstellbar. Absolut unvorstellbar. Er geht in Tiefen und es ist eine so teils disparate Musik, es ist so verzweifelt, es ist so schwarz, es ist das ist schwer, das mit Worten zu beschreiben. Und diese Ich meine, nur der, meiner Meinung nach, nur noch der langsame Satz der Hammerklaviersonate, viel, viel später, der nun wirklich eines der singulärsten Musikwerke ist, die es gibt, erreicht diese Dunkelheit. Meiner Meinung nach sind das diese zwei langsamen Sätze, die wirklich, was Schwärze angeht, beinahe alles in den Schatten stellen. Jedenfalls, wie kamen wir jetzt drauf? Achso, Schnabel. Ja, da kannst du da alles von nehmen. Das ist für mich einfach das Allergrößte. Und die andere Aufnahme, die mir die Welt bedeutet, ist tatsächlich Friedrich Gulda, die erste, die frühe. Und diese beiden habe ich, weiß ich nicht, so unzählige Male gehört.
Was reizt Sie daran, so das Rhythmische, die Jazznähe?
Das Rhythmische, der Swing, nochmal auch die Ernsthaftigkeit, das Tempo des Klanges. Ich bin jemand, der schnellen Sound sehr mag. Ich mag es unkompliziert. Ja? Ich habe eh nicht unter Kontrolle, was die Zuhörerinnen und Zuhörer empfinden werden beim Spielen. Das habe ich nicht. Ich würde es ihnen auch nie vorschreiben wollen. Deswegen mag ich es gerne unkompliziert. Ton ist da. Etwas, was ich bei Thelonious Monk sehr liebe. Etwas, das ich auch in der Sprache mag. Ich mag es gerne klar. Ja? Und die Klarheit des Spiels bei Friedrich Gulda, die gleichzeitige Sinnlichkeit, ist einfach atemberaubend.
Und wenn Sie von diesen beiden Aufnahmen sagen, Schnabel und Gulda, sie bedeuten Ihnen die Welt, ja, ist das dann so, dass das so getrennt ist von Ihrem eigenen Spiel oder orientieren Sie sich da auch irgendwie dran?
Ich inhaliere das. Ich inhaliere das richtig gehend. Und irgendwas macht es eben mit meinem Spiel. Oder es macht, es ist aber unwichtig, was es mit meinem Spiel macht. Ich weiß das gar nicht, aber ich inhaliere das richtig gehend. Also ich sage, ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich diese beiden Aufnahmen gehört habe, aber sie sind für mich, gehören für mich zu den wirklich atemberaubendsten Dokumenten, was so Klaviermusikaufnahmen angeht.
Und Beethoven, wenn ich das richtig gelesen habe oder richtig im Kopf habe, dann ist Ihr allererster Auftritt mit Beethoven gewesen, ist das richtig?
Ja, kleine Ekossäsen und da werde ich so 4 Jahre alt gewesen sein.
Das sind so, ich glaube, 6 Ekossäsen oder so?
Ja, ich habe nur 1 oder 2 gespielt. Das sind wirklich, beziehungsweise nein, das sind 6 und die sind 3-4 Minuten lang gefühlt. Ich habe die, glaube ich, wahrscheinlich alle gespielt. Sehen Sie es mir nach, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Aber es war einer meiner ersten Auftritte, war tatsächlich mit diesen Ekossäsen. Bewusst hat aber Beethoven für mich als so zentraler Ausgangspunkt meines künstlerischen Denkens erst eine Rolle gespielt. Da war ich 14 Jahre alt.
Ich habe deswegen danach gefragt, weil ich gerne verstehen würde, inwiefern, also oder wie dieses Verhältnis ein bisschen zu beschreiben ist zwischen Beethoven und Ihnen. Ist das jetzt, natürlich ist das nicht nur äußerlich, weil Beethoven nächstes Jahr 250. Nein. Geburtstag hat. Es ist auch nicht nur, weil der irgendwie zu diesem Dreigestirn zwischen Bach und Brahms gehört, wenn man kanonisch sich an deutscher Musikgeschichte orientiert. Es muss was Intimeres sein.
Ich fühle mich aufgehoben. Das ist meine Safe Zone. Und gleichzeitig ist es meine Gefahrenzone. Also es ist alles. Ich bin gerne in Gefahr, auch generell. Ich mag Status quo nicht. Ich bin geneigt zu sagen, ich mag Sicherheit nicht so gerne. Ich mag Veränderung und ich mag das Ungewisse. Ich glaube auch, eine Welt, die sich nicht verändert, stirbt. Da glaube ich wirklich dran. Jedenfalls, Beethovens Musik war immer eine, bei der ich größtmögliches Glück verspürt habe. Sie macht mich wirklich einfach sehr glücklich. Es ist, die Sprache dieser Musik passt mir, das Timing passt mir, der Klang, den ich glaube zu haben, passt mir in dem Moment. Ich fühl mich da einfach richtig. Und es war immer die Musik, neben 3-4 anderen Komponisten, die eine genauso große Rolle mittlerweile für mich spielen.
Welche?
Busoni, Schostakowitsch, Schubert, Schewski, Stevenson. Es gibt ein paar. Das war immer die Musik, bei der ich das Gefühl hatte von größtmöglicher Glaubwürdigkeit, wenn ich das spiele. Es ging mir bei aller tiefsten Verehrung und Liebe gegenüber zum Beispiel Frédéric Chopins Musik nie so. Ja, ich höre es, ich liebe es, Kollegen zuzuhören, die Chopin spielen. Ich setze mich ans Klavier, versuche es, fühle mich einfach dämlich und hohl und werde es nicht spielen. Es ist einfach nicht mein Klang. Ich glaube, das können andere besser und das sollen sie, das ist auch okay.
Kann man genauer sagen, in welche Richtung das nicht ihr Klang ist? Ist das zu parfümiert?
Nicht parfümiert, aber ich glaube einfach, mein Spiel, meine Haltung, mein Sitz, meine Handhaltung, die Art, wie ich einfach Klavier spiele, passt meiner Meinung nach nicht zu dieser Musik. Und ist auch okay. Ich muss das auch nicht spielen. Aber bei Beethoven gab es für mich immer ein Gefühl von Glaubwürdigkeit. Und in der einen oder anderen Form ist das die Musik, die mich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage begleitet. Ja.
Und aus diesem Massiv dieser 32 Sonaten haben Sie gerade 2 Sätze rausgegriffen. Ja. Den Langsamsatz von Opus 10.3 und der Hammerklaviersonate. Gibt es andere Einzelwerke oder Einzelsonaten, die Ihnen besonders nahestehen? Ich habe Sie gesehen an dem Abend, wo Sie die Waldstein-Sonate vorgetragen haben in der Elbphilharmonie. Das scheint mir so ein Stück zu sein.
Das ist für mich das Peak an Glück, ja. Das ist für mich einfach das in Gänze Ich meine, man kann so viel über die Hammerklaviersonate sagen, die sowieso ein Solitär ist, bis in das Heute, bis in 2019. Ich kenne kein Klavierstück, keines, bis zum heutigen Tage, das an Intensität, Radikalität, Tiefe, Grenzerfahrungswerten etc. etc. etc., das so weit geht wie dieses Stück, bis heute nicht. Nicht ansatzweise. Also da, das ist so, die Welt ist ein großer Wald und in diesem großen Wald steht dieser eine Baum und er passt zu keinem anderen Baum. Das ist für mich die Hammerklaviersonate. Unabhängig davon, ich liebe sie alle, aber die Waldstein-Sonate ist einfach für mich, wie schon gesagt, das Peak an Glück, wenn ich sie spiele.
Ob Sie exakt das, was Sie so schön gesagt haben, diesen Gedanken, ob Sie das konkretisieren können?
Die Hammerklaviersonate ist ein Gewaltstück, in jedem Sinne für mich. Sie ist gewalttätig gegenüber sich selbst, sie ist gewalttätig gegenüber dem Instrument, sie ist gewalttätig gegenüber den Hörerinnen und Hörern, sie fügt Gewalt zu der oder demjenigen, die oder der dieses Stück spielt. Sie ist nur, was das angeht, mit nichts anderem zu vergleichen. So. Und sie erreicht Höhen und Tiefen und stellt vor Probleme und geht an Grenzen, wie, ich wiederhole mich, kein anderes Klavierstück, das mir einfällt. Aber unabhängig davon, wenn Sie mich fragen nach den Glücksgefühlen und nach dem, welches Stück ist so das eine für die einsame Insel, ja, dann hätte ich gern zwei, Hammerklaviersonate und Waldstein. Und die Waldstein-Sonate ist einfach das größte Geschenk.
Was ist der Unterschied zwischen einerseits eine Sonate oder auch drei Sonaten zu geben nacheinander und Beethoven, alles immer Beethoven hier, und andererseits sich diesem Gesamtzyklus zu widmen, was Sie doppelt tun mit der Einspielung und jetzt aber auch konzertweise?
Die Einspielung ist für mich vorbei. Also die ist nicht mehr im Kopf.
Aber die haben Sie mal im Kopf gehabt, Sie können sich dran erinnern.
Ja, ich habe sie im Kopf gehabt, ja. Also das, stellen wir es mal vor, ich hätte sie jetzt noch, sie stünde jetzt noch vor mir. Das ist eine Art seelischer Glückszustand und seelische Tortur. Wir müssen uns einfach klar darüber sein, wir sprechen hier von 32 höchst komplexen, unvergleichbaren Werken. Kein Satz innerhalb einer Sonate ist miteinander vergleichbar. Ja, insofern reden wir von noch mehr komplexen Stücken, die gleichzeitig im Kopf gehabt zu haben und immer noch zu haben. Für jede ihren eigenen Kosmos zu finden. All diese Welten gleichzeitig irgendwie abrufbar zu haben. Trotzdem, zumindest im Konzert, immer die Möglichkeit zu lassen, frei zu sein und einfach irgendwie dem Abend zu folgen und zu gucken, zu schauen, wo es mich irgendwie hintreibt. All das gleichzeitig ist echt hart. Bei der Aufnahme kommt noch hinzu, im Fall dieser Gesamtaufnahme sprechen wir über 9 Platten. Das heißt, nur die Menge von dem, was ich abhören musste, immer und immer wieder, war erschlagend. Das heißt, jedes Abhören dauerte einfach 3 Tage. Nur das Abhören. Weil du kannst nicht alle Sonaten hintereinander hören, dann platzt der Kopf irgendwann. Und all das genannte in Kombination war einfach zutiefst erschöpfend. Also ich bin jetzt froh, in Anführungszeichen nur noch die Konzerte zu spielen und die Aufnahme nicht mehr im Kopf zu haben.
Wenn Sie die Sonaten so lange schon kennen und manche eben schon halt seit, sagen wir mal, Grundschulalter oder so, haben Sie jetzt was Neues gelernt über diese Beethoven-Sonaten, wenn Sie die in diesem 32er-Zusammenhang angeschaut haben?
Ja, aber vor allen Dingen habe ich viel Neues über mich gelernt.
Like what?
Naja, like zum Beispiel, wie weit kann der Körper gehen? Ja? Man kann offensichtlich sehr weit gehen. Wir hatten das Ganze am Beginn. Ich habe mich schon verändert, seit die Aufnahme gelaufen war. Natürlich bin ich in diesen Stücken sehr viel tiefer nochmal eingestiegen, weil wir sie aufgenommen haben, als vorher. Das heißt, ich habe natürlich auch sehr viel über die Stücke gelernt. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, was es ist.
Aber Sie wollen jetzt nicht genauer sagen,
was auch? Ja, ich meine so, ich bin mittlerweile, das war früher mal anders, mittlerweile kein Freund mehr des Interpretierens. Aber mein Spiel verändert, also zumindest fühle ich das so, mein Gefühl beim Spielen verändert sich buchstäblich von Tag zu Tag, abhängig davon, was eben der Alltag mit mir macht. Und ich werde immer durchlässiger, was das angeht. Ich werde auch immer angstfreier, was das angeht. Nina Simone, ich habe das immer mal gelesen, hat mal gesagt, Freiheit ist no fear. No fear, angstfrei. Und dieses Gefühl von no fear, einfach, es ist mein Ton. Es ist nicht Beethovens Ton, es ist meiner. Und den kann mir niemand nehmen. Dieses Gefühl wird in mir immer stärker. Ich versuche diesen Text jeden Tag von neuem zu verstehen. Ich versuche es zu verstehen, was hat Beethoven da geschrieben. Aber die Betonung liegt auf, ich versuche es zu verstehen.
Einer der vielen Züge von Beethovens Werk ist, dass es immer wieder politisiert worden ist. Ja. Also notorisch ist beispielsweise Furtwängler in den 40er Jahren mit verschiedenen Symphonien mindestens einmal zu spektakulären Kriegshandlungen parallel. Notorisch ist, dass Stalin Beethoven-Symphonien hat aufführen lassen. Ich habe eingangs erwähnt, dass, also man könnte diese Reihe fortsetzen, ich sage das einfach nur so, genau. G20, genau. Ich habe eingangs zwei Pianisten, glaube ich, kurz erwähnt, Wilhelm Backhaus und Wilhelm Kempf, beide prominente Beethoven-Klaviersonaten, Gesamteinspieler. Beide waren Hitler nah, also kannten ihn auch persönlich und mindestens Backhaus hatte vorher schon hier Kontakt zum Hohenzollern Königshaus. Gibt es für Sie in Beethoven auch was Politisches und wenn ja, was eigentlich?
Mich hat diese Frage früher viel mehr interessiert als heute. Es gibt für mich darin was zutiefst Menschliches. Also das, kurz nur zum Politischen. Sie haben das ja gesagt und ich kann das nur unterschreiben. Diese Musik wurde und wird politisiert. Ich meine, ich habe sie auch zum Teil politisiert. Ich habe in London auch die 9. genutzt da, bei den Proms nach der Brexit-Wahl. Nur wir benutzen sie. Auf Englisch gesagt, there is no such thing as die Person Musik, mit der wir hier reden können, ja? Die kann sich nicht wehren. Sie ist auch eine Kunstform, die ohne uns lebende Menschen buchstäblich einfach nicht existieren würde. Wenn Musikerinnen und Musiker nicht anfangen würden, auf ihren Instrumenten Töne zu produzieren, gäbe es keinen Beethoven mehr. Und die Reaktionären unter uns gehen dann irgendwie auf die Barrikaden und werfen mir Arroganz vor, aber noch hat niemand mich vom Gegenteil überzeugt. Dass wenn ganz konkret, sagen wir mal am Konzertabend, wo ich auf der Bühne stehe, wenn an diesem Konzertabend ich nicht diese Tasten von oben nach unten drücke, existiert kein Beethoven auf dieser Welt. Weder für die Hörer noch für mich. Das heißt, Musik ist eh dem unterworfen, was wir aus ihr machen. Sie ist dem Kontext unterworfen, in dem wir diese Musik aufführen. Insofern ist Beethovens Musik, ja, sie ist politisch und sie ist nicht politisch. Sie ist vor allen Dingen zutiefst menschlich.
Könnte man mit dem, was Sie sagen, nicht einfach sagen, jede Musik ist also in dem Sinne politisch, als sie in unsere Gesellschaft eingewoben ist. Ich würde ja gar nicht sagen, dass sie nicht politisch ist, das verstehe ich gar nicht, da könnte ich sie nachfragen. Aber ich würde sagen, halt jede Musik ist so sehr eingewoben in gesellschaftliche Kontexte, dass sie eben halt auch politisch ist.
Na natürlich, weil das ist ja das, was ich immer sage, oder immer gesagt habe, woran ich einfach immer geglaubt habe. Musik ist etwas, was von Menschen gemacht wurde. Auch da hat mich noch niemand vom Gegenteil überzeugt. Ja? Die entsteht auch nicht aus sich selbst. Sondern das sind Menschen, die hatten Gefühle, die haben ihre Welt erlebt, die haben ihren sozialen Kontext im Kopf gehabt, gesellschaftlichen Kontext im Kopf gehabt. Das wird doch alles eine Rolle gespielt haben. Nur, Musik ist kein Ersatz für gar nichts. Musik ist kein Ersatz für Politik. Musik ist kein Ersatz für Aktivismus. Musik ist kein Ersatz für das Helfen. sagen wir, fürs anderen Menschen helfen. Musik ist kein Ersatz dafür, die Wahrheit zu sagen. Musik ist kein Ersatz dafür zu sagen, Rassismus ist Rassismus. Das ist kein Ersatz. Es wird aber gerne als Ersatz benutzt. Häufig von meinen Kollegen. Ja?
Von welchen Kollegen?
Na, von Kollegen, die sagen, ja, wir sind die, lass uns nicht über Politik reden, wir sind Musiker, wir sind die großen friedlichen Weltvereine. Ihr Lieben, die jetzt diese Sendung hören, verzeihen Sie mir meinen Ausdruck, aber die friedlichen Weltvereine, my ass, ganz ehrlich. Weil Musik kann alles. Sie ist ein Zustandsbeschreiber. Sie triggert Gefühle, sie triggert Emotionen. Sie erinnert, sie kann Menschen daran erinnern, zu was Menschen in der Lage sind zu fühlen. Und das ist mehr als Worte jemals könnten. Aber sie ist auch nur ein Zustandsbeschreiber. Und Musik kann genauso Frieden stiften oder zumindest einen Friedenszustand für einen kurzen Moment herstellen, wie auch Hass. Sie ist ein Schönheitsinstrument und sie ist ein Kriegsinstrument, je nachdem, zu was wir sie benutzen.
Ich erinnere mich dunkel daran, dass Sie einen winzigen Schnipsel aus einer späten Beethoven-Sonate
109 war das. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen.
Auf Twitter als so ja. Den totalen Frieden.
So wie die Welt sein könnte. Ja, das war Opus 109. Das war Opus 109. Aber es ist mein Kontext. Ich habe es ja gemacht. Beethoven hat mich nicht darum gebeten. Der ist tot, mit dem werde ich nicht mehr reden können. Die Musik gehört uns allen und keinem. Ich habe keine Deutungshoheit darüber, was ein Stück sagt. Ich habe nur die Deutungshoheit darüber, was es mir sagt. Aber wir sollten aufhören, die Leute für blöd zu verkaufen. Wir sollten aufhören, Musik und uns Musiker zu überhöhen, nur weil wir Musik machen. Nein, wir beschreiben Zustände, aber wir sind nicht nur die geborenen Friedensstifter. Fürs Protokoll, einer der rechtesten, unerträglichsten AfD-Fanatiker, die ich in diesem Land kenne, ist ein klassischer Musiker.
Sie haben gerade schon Ihren Auftritt bei den Proms genannt. So aus jüngerer Zeit fällt mir ein, dass Sie auch beim Grünen Parteitag waren und bei einer Fridays for Future Demo, ja, die sehr groß war, und jeweils auch Musik gegeben haben. Was war das jeweils?
Die Demo war eine Antirassismus-Demo. Ich war bei einer Fridays-Demo, aber danach gab es ein Die-In von Extinction Rebellion. Da habe ich gespielt.
Bach?
Das war die Bach-Chacon, ja. Bei den Proms war es Beethoven, beim Parteitag der Grünen war es Beethoven und Bach, bei der Bundesdelegiertenkonferenz. Ich schaue immer so, was sich gerade richtig anfühlt.
Bei der Sendung Illner, von der wir gerade auch schon ganz kurz gesprochen haben, da haben Sie einen ganz interessanten Satz gesagt, fand ich. Also ich meine, viele interessante Sätze, aber derjenige, auf den ich hinaus will, der lautet sinngemäß: Eigentlich, indem ich Musik mache, beschreibe ich Zustände, ich erzeuge Zustände, aber ansonsten, und damit bin ich nonverbal unterwegs, ja, und mit Worten, das ist eigentlich nicht so mein Metier. Mich hat es überrascht, weil Sie eben gelegentlich auch reden,
ja,
auch in so einer Sendung und nicht zuletzt auf dieser Plattform Twitter, das ist ja eher so ein Textmedium, ja, also insofern, Worte sind Ihnen nicht ganz fremd.
Nein, aber ich wollte nicht sagen, irgendwie, ich bin nonverbal unterwegs und Worte sind nicht so meins. Ich wollte da eine Trennlinie ziehen, die ich gerade vorhin auch beschrieben habe. Ich bin nonverbal unterwegs, ich mache Musik und Musik ist ein Zustandsbeschreiber. Aber das ist eben kein Ersatz für das, was ich mindestens genauso viel in meinem Leben tue. Nämlich sprechen, schreiben, aktiv sein, Menschen helfen und mich um meine Lieben kümmern.
Kann man sagen, das sind zwei unterschiedliche Ordnungen, zwei unterschiedliche Sparspiele? Oder wie würden Sie diese unterschiedlichen...
Nee, ich würde einfach sagen, das ist einfach mein Leben.
Aber Sie haben gesagt, Trennlinie wozu?
Ja, Trennlinie dahingehend, dass ich mich einfach weigere, zu sagen, irgendwie Musik wird die Welt retten. Das ist schon echt unsere Aufgabe. Ja? Von uns allen, die noch an Moral glauben, an Mitmenschlichkeit glauben, an Demokratie glauben. Es ist schon an uns, irgendwie dafür zu streiten und dafür mit demokratischen Mitteln zu kämpfen. Und dann ist es auch an uns, wenn wir scheitern, ja, dann ist es auch an uns zu sagen, tja, versucht, aber leider erfolglos. Also Musik ist kein Befreier von Verantwortung.
Kapiert. Also politisch sind Sie gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus, ja, gegen Kriegstreiberei und so weiter und so weiter. Gibt es ein positives Programm?
Ja, ich bin für all das, was diese genannten Dinge nicht sind.
Demokratie.
Ich bin für Menschlichkeit, ja. Ich finde, dass einerseits ja teils frustrierendste, aber teils wirklich inspirierendste der letzten Jahre ist eben die Fridays-Bewegung. Und sie ist zur Hoffnung geworden für sehr viele, einschließlich mir. Ich versuche, wo ich kann, das zu unterstützen. Und es gibt aber gleichzeitig diese bizarre Gleichzeitigkeit, dass irgendwie man das Gefühl hat, jetzt passiert plötzlich was, da ist das Thema da und dann gibt es dieses Klimapaket und man merkt, es passiert halt gar nichts. Ja, und das ist, diese Gleichzeitigkeit ist teils unerträglich. Aber mein Aktivismus ist grundpositiv. Ich bin nur einfach sehr wütend und ich habe einfach keine Lust mehr, mit Menschen an einem Tisch zu sitzen, von denen ich weiß, dass ihre innere politische Agenda es ist, jemanden wie mich auszulöschen. Ende der Durchsage. Ich sitze einfach mit denen nicht. Gilt auch für Sie. Gilt auch für Sie.
Was gilt für mich?
Da sind wir beide echt in einem Boot.
Hier muss man kurz erklären, dass ich nicht aussehe wie jene Deutsche, die heute mehr oder weniger gern Kartoffeln genannt werden. Mein Vater kommt aus Westafrika. Igor Levit erkennt in mir den potenziell von Rassismus Betroffenen. Er selbst ist 1987 in der Sowjetunion geboren worden, in eine jüdische Familie. 1995 kommt die Familie nach Deutschland und heute sagt er in manchen Interviews, es interessiere ihn nicht besonders, über die Zugehörigkeit zum Judentum zu sprechen. In einem Tweet vom vergangenen Herbst klingt er allerdings so, ich zitiere: Ich bin ein Jude und mich ekelt es an, als Juden und als Bürger, wie Teile der Springer-Welt subtil und weniger subtil versuchen, ihren Kampf gegen den Antisemitismus zu verbinden mit ihrer eigenen Islamophobie. Nee, Leute, ich spiele nicht in eurem Team, ihr sprecht nicht in meinem Namen. Zitat Ende.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die deutsche Bevölkerung muss verstehen, dass die Rechtsextremen nicht nur, ich sage jetzt mal, und das klingt furchtbar und ich hasse das sagen zu müssen, uns Minderheiten, sagen wir mal, im Visier haben. Nein, die haben alle im Visier, die denen nicht passen. Jeder ist ein potenzielles Opfer, jede und jeder. Siehe Lübcke. Siehe die wunderbare Bürgermeisterin aus Arnsdorf. Siehe Henriette Reker. Siehe all diejenigen, deren Namen wir nicht kennen. Siehe gefühlt jede Frau. Ich spreche häufig mit Freunden und die fragen mich, ja, kriegst du Drohungen? Weil du hast ja über 30.000 Follower und hast dieses, die bist du irgendwie bemerkt und kriegst du sowas. Nein, ich krieg fast gar nichts. Ja? Aber Freundinnen von mir, die gefühlt 45 Follower auf Twitter haben und einmal irgendetwas schreiben, kriegen wochenlang, aber wird ihnen wie aus so einer Klospülung über dem Kopf einfach Häme und Hetze und Hass runtergekippt, dass es mir wirklich die Sprache verschlägt. Wir sind alle potenzielle Zielscheibe dieser Leute. Und muss man sich einfach mal klar machen und dementsprechend dagegen handeln. Aber mein Ton ist, um es nochmal zu sagen, grundpositiv, weil es für mich positiv ist, Menschen zu helfen. Es ist positiv, sich um Menschen zu kümmern. Es ist positiv, an so etwas zu glauben wie Demokratie. Und wenn man halt negativ ist und manchmal auch mal pöbelt, ist es trotzdem positiv.
Ein Wort haben Sie jetzt öfter benutzt, wenn Sie positiv aufgezählt haben, worauf Sie sich berufen, nämlich sowas wie Menschlichkeit. Ja. Da würde ich gerne nachfragen, ob Sie das tatsächlich so unproblematisch finden. Ich glaube, dass es nicht so wenige Bewegungen gegeben hat in der Geschichte der Menschheit, die sich auf Menschen oder Humanität oder Menschlichkeit berufen haben, die nicht nur Gutes getan haben. Mhm. Der Kommunismus hat sich auch für Menschen eingesetzt.
Ja, und war ein totalitäres System. Ja, ein totalitäres kommunistisches System, Punkt. Ja, 100% einverstanden. Aber es ist manchmal so leicht. Ja, es ist irgendwie, als Helmut Schmidt noch lebte, einer der beliebtesten Lehrer der deutschen Bevölkerung, zumindest die letzten Jahre seines Lebens, der hat in wunderbarer Gelassenheit mit einer Mentholzigarette im Mund und in der Hand bei Sandra Maischberger zur Maxime erhoben, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So einfach ist das manchmal. Und wie weit sind wir eigentlich gekommen, dass man Leute daran nicht nur erinnern muss, sondern belächelt wird, wenn man Leute daran erinnert? Das ist der Herzschlag. Also ich meine Moral, Anstand, irgendwie. Nochmal, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist für mich die absolute Maxime. Und nochmal, ich pöbel auch, ich gerne mal und ich irgendwie, manchmal denke ich mir weniger poetische Formulierungen aus. Manchmal denke ich mir meiner Meinung nach sehr poetische Formulierungen aus, wie alternder Schrumpfkrieger. Ja, aber
gegen wen ging das?
Gegen Wolfgang Kubicki. Aber ich meine, der stellt sich hin und sagt, dass Fridays for Future irgendwann mal für Gewalt auf der Straße sorgen wird. Ich meine, haben wir sie noch alle, Leute? Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Da werden Leute mit dem Leben bedroht und er stellt sich hin und sagt, Fridays wird für Gewalt auf der Straße. Egal.
Für manche Ihrer Tweets, ich erinnere jetzt keine Formulierung mehr, aber jedenfalls die etwas robuster waren als alternder Schrumpfkrieger, haben Sie auch haben Sie auch Prügel einstecken müssen, eben weil Sie radikal und wenig höflich gewesen sind.
Wenn Springer sich dazu entscheidet, mich zu prügeln, bitteschön, also so God will, ja, also bitte, ja, also ist okay. Wenn irgendwelche halb anonymen Twitter-Nazis mit Affen-Avataren irgendwie glauben, mir irgendwie zu schreiben, ich sei ein blöder Kommunist und könne nur die Internationale spielen, also so be it, ja, also ist mir, komm, also Leute, legt euch kackt. Ja, es geht mir um den aufrechten Gang. Und wenn ich sage, dass sich ein Mensch unmenschlich verhält, weil er aus politischen Erwägungen einfach sich vor eine Kamera stellt und eine Vergewaltigung erfindet, die nie stattgefunden hat, dieses Video poste, den Kontext herstelle und es am Ende manchen Springer-Jungs nur darum geht zu sagen, der Pianist sei entgleist, dann also wirklich, ehrlich, das fliegt mir rechts rein, links raus. Ist mir einfach egal.
Hat es einen Punkt gegeben in Ihrem Leben, der Sie nochmal neu politisiert hat? Oder ist das ja. oder ist das ein allmähliches Crescendo gewesen?
Es ist beides. Es ist ein allmähliches Crescendo seit 2008 ungefähr, seit Lehman eigentlich.
Lehman?
Lehman Brothers. Seit der Wirtschafts- und Finanz-, seit dem Crash, seit Occupy Wall Street. Es gab eine sehr große Veränderung, eine grundpositive, wunderschöne Veränderung in meinem Leben oder eine Bereicherung in meinem Leben war das Kennenlernen und die daraus entstandene sehr enge Freundschaft zu Georg Dietz. Es war das Lesen neuer Literatur. Und es waren natürliche Ereignisse wie die Griechenland-Krise, wie ja, und natürlich die 2015, die Reise nach Idomeni, die ersten Zeitungsartikel über Boote auf Lampedusa. Das war alles irgendwie so ein konsequentes Crescendo. Und es wird immer lauter in mir.
Können Sie was sagen zu Lesen neue Literatur? Was ist da gemeint?
Als ich Georg kennenlernte, fing er an, mir so Bücher nahezubringen, die ich vorher nicht kannte. James Baldwin zum Beispiel, den kenne ich nur über ihn. Und daraus entstanden dann meine eigenen so Baumäste. Ja? Also das, vor allen Dingen habe ich angefangen, junge amerikanische Autorinnen und Autoren zu lesen. Etwas, die ich vorher nicht kannte. Zumeist weiblich, zumeist schwarz, zumeist... Also einfach neue Geschichten, andere Geschichten, musikalische Geschichten, offene Geschichten. Etwas, was ich so selten... Jetzt kriege ich echt Prügel von den Hörern, ist okay. Etwas, was ich tendenziell selten hier in diesem Land sehe. Ja, es gibt so wenige, die wirklich einfach offen und angstfrei Geschichten erzählen und nicht irgendwie so Romane schreiben, die wie Sachbücher klingen. Georg hat sehr viel damit zu tun, weil er mir einfach so ein paar Türen geöffnet hat in diese Richtung. So, und dann einfach habe ich angefangen, Sachbücher zu lesen und wirtschaftliche, politische. Also das hat sich einfach extrem bereichert, so in den letzten Jahren.
Sie haben gerade so bestimmt und so überzeugend, finde ich, eine Trennlinie gezogen zwischen, ich sage es jetzt mal, Musik und Politik. Jedenfalls, das ist nicht das Gleiche, das eine ist nicht Ersatz fürs andere und so. Ich würde so gegen Schluss gerne daneben noch mal gerne verstehen, was für Wirkungen Musik machen dann doch vielleicht haben kann. Also im Hinterkopf habe ich doch die Fantasie, dass Künstler, wenn sie öffentlich politisch auftreten, dass es eine wie auch immer vermittelte Verbindung zu ihrer Kunst dann doch gibt.
Na, es gibt sie, weil wie eingangs gesagt, Musik hat die Möglichkeit als Zustandsbeschreiber uns Menschen daran zu erinnern, wer wir sind und was wir sein können. Was Liebe ist, was Furcht ist, was Wut ist, was Hoffnung ist. Dinge, die man so schwer beschreiben kann, das kann Musik. Sie kann diese Gefühle vermitteln. Was wir aus diesen Gefühlen machen, das ist dann unsere Verantwortung. Es gibt natürlich eine Verbindung. Ich erkläre nur nicht das eine durch das andere oder mit dem anderen. Ich ziehe einerseits eine Trennlinie und auf der anderen Seite ziehe ich natürlich keine, weil es ist einfach mein Leben. Es ist einfach mein Leben.
Gibt es in Musik machen, irgendwas, was mit Heilung zu tun hat?
Kann, ja. Aber was mich heilt, wird sie vielleicht nicht heilen. Insofern für jede und jeden ihre und seine ganz eigene Musik, ja.
Gibt es irgendwas in Musik, das, was mit Spielen zu tun hat, muss es ja. Also Sie spielen
total.
In welchem Sinn spielen?
Naja, im Sinn von, also ich meine, es ist schon auch ein irrer Genuss, so eine Waldsteinsonate auch einfach zu spielen, weil es einfach einen spielen lässt. Total. Es ist auch ein physisches Erlebnis natürlich. Also Frederik Chevsky, der große Komponist, dessen Variationen über das chilenische People United ich häufig, sehr häufig gespielt und auch habe und aufgenommen habe, Frederik hat mir mal geschrieben und gesagt, dass körperliche und mentale Erschöpfung ist ein fundamentaler Teil, essentieller Teil dieses Werkes. Und man sollte das auch hören. Man sollte das auch bei der Aufnahme hören. Man muss schon Erschöpfung hören und sehen. Insofern ist Musik natürlich auch sehr stark ein optisches Erlebnis und ein physisches Erlebnis. Und mit Optik kann ich, positiv gesprochen, natürlich auch extrem manipulieren und irgendwie so, ja, so ein Raumklima erzeugen. Das macht auch manchmal wahnsinnig großen Spaß.
Dieser Affekt der Wut, ja, der sich so durchzieht gerade ein bisschen. Sie haben ein Beispiel bei Beethoven schon genannt. Gibt es noch andere Musik, wo Sie diese Wut prozessieren können, ausagieren können, gespiegelt sehen, wie auch immer?
Im Grunde jede, die ich gerade spiele, weil ich es eben bin, der sie spielt. Also das heißt, mein Innenleben ist Teil eines jeden Werkes, das ich spiele.
Was spielen Sie gerade?
Naja, ich jetzt gerade neben den Beethoven-Sonaten spiele ich Hans-Werner Henzes Tristan. Spiele ich sehr viel Schostakowitsch. Und so, und das ist einfach Teil. Ich spiele es eben. Es ist alles, was in mir vorgeht, ist Teil dieser Musik. Aber die Hammerklaviersonate ist auch ganz ohne mich einfach ein Gewaltakt. Ein absoluter Gewaltakt.
Die Stunde mit Igor Levit geht zu Ende. Schneller als mir lieb ist. Einer hat das Gespräch mitgehört, nämlich der Steinway-Flügel im Nebenzimmer. Er ist kaputt, sagt Igor Levit leidend und demonstriert, wie sehr kaputt.
Ihr Steinway hat Erkältung.
Ja, dem geht's gerade nicht gut.
Ja, würden Sie trotzdem 2 Minuten Zugabe machen?
Ich kann zumindest mal anspielen, wie der langsame Satz der Opus 10 Nummer 3 beginnt.
Den wir vorhin mit Worten versucht haben zu fassen.